Liebe Gemeinde, Sonntag für Sonntag versammeln wir uns hier, um die gute Botschaft zu hören, dass Gott uns wohlgesonnen ist. So, dass er uns so liebt wie ein guter Vater, wie eine gute Mutter ihr Kind. Man könnte ja sagen, reicht das denn nicht, wenn wir das so einmal zu hören bekommen und dann wissen wir das doch unser Leben lang? Ich denke, das reicht nicht. Und ich denke dabei an unsere Tochter. Als sie noch kleiner war, kam sie immer wieder zu uns und hat gefragt, habt ihr mich lieb? Ich dachte, haben wir irgendwas falsch gemacht? Haben wir das nicht klar genug gezeigt, dass wir sie lieb haben? Aber ich glaube, das hatte damit gar nichts zu tun. Sie wollte das einfach gerne hören. Sie hat das gerne gehört, weil es ihr gut tat und weil es ihr auch immer noch gut tut. Also bis heute ist das so. Und das hängt gar nicht damit zusammen, dass wir irgendwas zu wenig getan hätten. Vielleicht sogar im Gegenteil, dass sie sich traut, das so zu fragen. Ich hätte mich das früher nicht getraut, meine Eltern zu fragen. Da haben sich vielleicht die Zeiten auch auf eine gute Weise geändert. Und vielleicht sind auch manchmal so Momente dabei, wo sie das fragt oder wo innere Selbstzweifel laut werden an der eigenen Liebenswürdigkeit. Oder das hebe ich jetzt mal ab von unserer Tochter, das kennen wir ja alle, nicht? Dass wir ab und zu mal zweifeln, ob wir denn so liebenswürdig sind eigentlich, ob wir ja vielleicht nicht ganz falsch liegen manchmal im Leben. Und von unseren eigenen Selbstzweifeln ist es gar nicht so weit zu dem Gedanken, dass auch Gott an uns zweifelt, dass wir ihm vielleicht nicht genügen könnten und dass er sich irgendwie enttäuscht von uns zurückziehen könnte. Aber so ist Gott nicht. Das hat Jesus gelehrt und er hat gerne Geschichten dazu erzählt. Und wahrscheinlich ist die eindrucksvollste davon die, die du auch so gerne magst, Caroline, die Geschichte, die wir eben gehört haben, wo der Vater mit offenen Armen seinem Sohn entgegenläuft. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. So ist Gott, sagt Jesus. So ist Gott. Auch wir verrennen uns ja zuweilen in komische Ideen, die uns am Ende verarmt und gedemütigt zurücklassen. Und wann immer wir uns auf den Weg zurück zu Gott machen, kommt er uns freundlich entgegen. Das dürfen wir wissen, das sollen wir wissen, jeden Sonntag und auch heute. Nicht immer schaffen wir es aber, aus eigenem Antrieb aufzustehen und die Position zu wechseln. Das wusste auch Jesus und deswegen hat er von sich gesprochen als dem guten Hirten, der seine Schafe, seine verlorenen Schafe aktiv suchen geht. Die es nicht schaffen, aufzustehen und den Weg nach Hause einzuschlagen, die spürt er auf. Schafe sind ja zart besaitete Wesen, habe ich mal gelesen. Wenn sie merken, dass sie sich verirrt haben, dann legen sie sich einfach hin und verlieren den Mut und blöken nur noch jämmerlich vor sich hin. Ob sie so etwas wie Selbstmitleid kennen, das weiß ich nicht. Aber wir kennen das sicherlich gut. Ach, ich Armer, wie übel hat man mir mitgespielt. Ich kann ja gar nichts dafür, das haben mir andere eingebrockt, dass ich immer so schnell die Orientierung verliere. Und jetzt sitze ich hier und weiß nicht weiter und weiß nicht wohin. Und wenn ich es genau bedenke, meine Eltern haben die Hauptschuld daran. Vielleicht habt ihr auch mal eine Phase gehabt, wo ihr so gedacht habt oder ihr seid gerade mittendrin. Wie gerne kreisen wir in solchen Momenten der Orientierungslosigkeit um die Gründe und Ursachen unserer Misere. Wir schauen zurück und stochern in der Vergangenheit und versuchen uns Dinge zu erklären. Und wie gerne drehen wir uns das alles so zurecht, dass wir die Opfer sind. Und wir verstricken uns dabei in ein Denken, das sich um Rückblicke und Schuldzuweisungen dreht, anstatt nach vorne zu schauen und gangbare Wege für ein gelingendes Leben zu suchen. So etwas tun Menschen seit Menschengedenken. Auch die, die der Prophet Hesekiel im 18. Kapitel seines Buches im Namen Gottes anspricht. Darum soll es gleich gehen. Es ist die Zeit des babylonischen Exils. Vor einigen Jahren, vielleicht schon vor Jahrzehnten, wurde die Elite des Landes Judäa in die Verbannung deportiert. Und die, die zurückgeblieben waren, lebten ein entbehrungsreiches Leben unter einer fremden Besatzungsmacht. Die Erklärung der Theologen für diese Zustände ging so: Wir oder unsere Väter, unsere Könige vor allem, sind Gott ungehorsam gewesen, dafür hat er uns bestraft. Und weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist, sucht er die Missetat der Väter an den Kindern und Enkelkindern heim. So steht es geschrieben. Und deswegen müssen nun mal die Nachgeborenen für die Fehlentscheidungen der Vorfahren büßen. Da können wir nichts machen. Die Inder würden sagen, das ist Karma, Schicksal, Gottesgericht, nennt es, wie ihr es wollt. Aber wir haben keine Macht darüber. Vielleicht ist euch so ein Denken fremd, ich hoffe es, aber ich fürchte, in jedem von uns steckt ein bisschen was davon auch. Hesekiel hört jetzt von Gott etwas ganz anderes als dieses, was alle so kannten. Wir müssen büßen für das, was die anderen falsch gemacht haben, die vorher vor uns da waren. Hören wir mal, was Hesekiel seinem Volk im Auftrag Gottes verkündet. Ich lese aus Hesekiel 18, Verse 1 bis 4, 21 bis 24 und 30 bis 32. Und das Wort des Herrn erging an mich: Was soll das bei euch, dass ihr diese Redensart braucht auf Israels Boden? Die Vorfahren essen unreife Früchte, den Kindern aber werden die Zähne stumpf. So wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, diese Redensart werdet ihr nicht mehr verwenden in Israel. Seht, alle Menschenleben gehören mir. Das Leben des Vaters wie das Leben des Sohnes. Mir gehören sie. Derjenige, der sündigt, der muss sterben. Wenn aber der Ungerechte sich abkehrt von all seinen Sünden, die er begangen hat, und all meine Satzungen hält und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er am Leben bleiben. Er muss nicht sterben. Alle seine Vergehen, die er begangen hat, werden ihm nicht angerechnet. Der Gerechtigkeit wegen, die er geübt hat, wird er am Leben bleiben. Habe ich etwa gefallen am Tod eines Ungerechten? Spruch Gottes des Herrn. Nicht vielmehr daran, dass er zurückkehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Wenn aber ein Gerechter sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht begeht, alle möglichen Abscheulichkeiten, wie der Ungerechte sie begeht, kann er sie begehen und am Leben bleiben? Wird all seiner gerechten Taten, die er getan hat, nicht gedacht, seines Treuebruchs wegen, den er begangen hat, und seiner Sünde wegen, die er begangen hat. Dann ihretwegen muss er sterben. Darum werde ich einen jeden von euch nach seinen Wegen richten, Haus Israel. Spruch Gottes des Herrn. Kehrt um und wendet euch ab von all euren Vergehen, dann werden sie euch nicht Anstoß zur Verschuldung. Werft all eure Vergehen von euch, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum denn wollt ihr sterben, Haus Israel? Ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Spruch Gottes des Herrn, kehrt um und bleibt am Leben. Was Hesekiel hier seinen Landsleuten im Namen Gottes zu sagen hat, das ist neu. Bisher hatten die Menschen ihr Verhältnis zu Gott als Teil einer Schicksalsgemeinschaft betrachtet. Der Einzelne nahm am Schicksal seines Volkes teil, im Guten wie im Schlechten. Er erlebte für sich Segen und Fluch, je nachdem, wie die Führer seines Volkes ihren Leitungsauftrag ausführten. Dem Volk galt das primäre Interesse Gottes, der Einzelne war ihm untergeordnet. Was Hesekiel jetzt von Gott hört, markiert ein neues Denken in Israel. Es gibt keine Sippenhaft mehr für die Nachgeborenen, die keine individuelle Schuld auf sich geladen haben. Gott nimmt den Einzelnen in den Blick, sein persönliches Wohl- oder Fehlverhalten. Er beurteilt jeden individuell nach seinem Tun und Lassen. Das ist ein Einschnitt. Und man kann vielleicht sogar sagen, dass hier die Keimzelle liegt für die Hochachtung des Individuums. An diesem Punkt unterscheidet sich ja das westliche Denken bis heute vom östlichen Denken, vom asiatischen Denken, wo immer noch die Gruppe das Wichtige ist und der Einzelne untergeordnet. Hier erfahren wir, jeder Einzelne ist Gott wichtig. Er nimmt ihn ernst und zieht ihn für sein eigenes Handeln zur Rechenschaft und nicht für das andere. Damit ist also die Möglichkeit ausgeschlossen, dass wir sagen müssen, wir stehen unter Gottes Strafe, weil unsere Vorfahren dies und jenes getan haben. Nein, Gott sieht uns persönlich an. Hesekiel spricht von individueller Verantwortung. Natürlich ist es auch wahr, dass die Entscheidungen der Generationen vor uns Auswirkungen auf uns haben, so wie auch unsere Entscheidungen auf unsere Nachkommen sich auswirken. Es gibt so etwas wie transgenerationale Traumata, vielleicht schon mal gehört. Das sind seelische Verletzungen, die eine Generation unbewusst an die nächste weitergibt, weil sie sie nicht aufgearbeitet hat oder das nicht konnte. Für die Generation der Kriegskinder ist das ein großes Thema. Und eben für die Kinder dieser Kriegskinder, die nicht selten unter einer Verdrängung alles Emotionalen in ihrem Elternhaus zu leiden hatten oder unter plötzlichen Gefühlsausbrüchen, die sie nicht einordnen konnten. Nicht nur seelische Traumata geben wir weiter, wenn wir sie nicht heilen. Wir sorgen auch dafür mit unserem Lebensstil, dass sich die Generationen nach uns noch lange über Erderwärmung, Ökosysteme, Energiegewinnung und Atommüll Gedanken machen müssen. Das kann man nicht leugnen und das würde auch Hesekiel nicht tun. Aber ihm geht es darum, wie der Einzelne mit den Bedingungen umgeht, unter denen er lebt. Die Menschen, an die Hesekiel sich wandte, mussten die Folgen eines Krieges tragen, aber nicht als ihre persönliche Schuld, die Gott ihnen anrechnen würde. Den Krieg hatten ihre Väter zu verantworten. Ihre Verantwortung war, was sie jetzt aus diesen veränderten Lebensumständen machten. Sie sollten nicht beim resignierten Blick zurück stehen bleiben, sich nicht für ihre Passivität rechtfertigen und sagen, ich kann ja nicht anders, das ist mein Los. Genau das nicht. Das ist auch heute noch ein Thema. Ich kann mich erinnern, dass ich als junger Mensch oft selber gedacht habe und gehört habe, ich bin ja festgelegt durch meine Gene, die ich habe, durch das, was andere mir mitgegeben haben. Ich bin festgelegt durch Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich kann doch gar nicht anders. Aber so ist es nicht. Unsere Voraussetzungen sind sicherlich sehr verschieden, auch von uns, die wir alle hier jetzt sitzen. Die einen wurden in intakte Verhältnisse geboren mit ausreichend Geld und mit Bildungszielen, andere eher in desolate, bildungsferne Familien und in ständiger Geldnot und alles dazwischen. Das sucht sich niemand aus. Die Frage ist, was machen wir daraus? Der bequeme Weg ist zu sagen, ich mache da gar nichts draus. Ich gebe anderen die Schuld, dass ich nicht auf die Füße komme. Die haben mir ja zu wenig Zeit, zu wenig Liebe, zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Geld und was auch immer gegeben. Das ist also nicht meine Verantwortung. Ich richte mich jetzt ein hier in meiner Passivität. Und wer mich fragt, der kriegt auch von mir gesagt, warum ich nicht kann, weil andere mich gehindert haben. Die eigene Verantwortung zu erkennen und etwas aus unserem Leben zu machen, das gehört aber zu unserem reifen Menschsein. Das traut Gott uns zu. Er traut uns zu, unser Leben selber in die Hand zu nehmen und gute Entscheidungen zu treffen, gute, aber auch schlechte Entscheidungen. Er traut uns zu, ein unverwechselbarer Mensch zu sein oder zu werden. Er legt uns nicht fest, ein für alle Mal, aufgrund dessen, was andere in der Vergangenheit getan haben oder was wir auch früher mal gemacht haben. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, umzukehren aus unseren Sackgassen, so wie der verlorene Sohn. Es liegt in unserer Hand, aber wir müssen selber aktiv werden, uns einen Ruck geben. Hesekiel sagt hier den steilen Satz, schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. eigentlich fällt das ja in den Zuständigkeitsbereich Gottes. Und auch bei Hesekiel ist das so. Ihr kennt eher das Wort aus Hesekiel 36 wahrscheinlich, wo es heißt, und ich werde euch ein neues Herz geben und in euer Inneres lege ich einen neuen Geist und ich entferne das steinerne Herz aus eurem Leib und gebe euch ein Herz aus Fleisch. So soll es doch sein. Und David betet im großen Bußpsalm 51, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Nun heißt es aber hier, schafft euch selber. Ich glaube, Hesekiel redet hier so eindringlich auf die Menschen ein, um sie zum Umdenken zu bewegen, um sie ihnen herauszuhelfen aus ihrer Lethargie, aus ihrer Resignation. Darum muss der Weckruf laut und heftig sein. Auch Empörung kann uns ja aufwecken. Damit soll nicht geleugnet werden, dass manche Menschen einfach gar nicht mehr können, als traurig zu klagen, so wie das verirrte Schaf. Und auch das kann eine Initiative zur Veränderung hin sein, wenn es dem guten Hirten gilt, dieses traurige Blöken. Der nämlich ist schon lange auf der Suche, uns zu finden. So ein Abendmahlsgottesdienst, wie wir ihn heute feiern, ist ein guter Anlass, um nach vorne zu schauen und Verantwortung wahrzunehmen. Es mag Hypotheken geben in unserem Leben, die andere uns aufgeladen haben, für die wir nichts können. Sie mögen uns Kraft kosten und unsere Lebensqualität beeinträchtigen. Das ist nicht unsere Schuld. Es ist aber unsere Verantwortung, wie wir damit umgehen. Richten wir uns darin ein und reden wir uns damit raus? Resignieren wir oder suchen wir Hilfe? Lassen wir uns doch heute von Gott sagen, ich liebe dich so, wie du bist, mitten in dem Schlamassel, in dem du steckst. Geben wir uns einen Schubs gegen die Lähmung und wenn es nur dieses verzweifelte, leise Blöken des verirrten Schafes ist. Wir haben die Möglichkeit, umzukehren, umzudenken, sogar umzufühlen. Der Groll gegen die, die unserem Leben eine Richtung gegeben haben, die uns nicht gefällt, dieser Groll darf heilen. Er soll nicht das letzte Wort haben. So kann etwas Neues beginnen. Wer dazu jemanden an seiner Seite haben möchte, der kann sich nach dem Gottesdienst hier vorne einfinden, dann wird mit ihm gebetet. Oder das Gespräch suchen hier in der Gemeinde oder anderswo. In Israel scheinen die Worte des Propheten gefruchtet zu haben. Es blieb nicht bei der Resignation. Groll und Fatalismus kamen zum Ende. Es gab einen neuen Anfang. Das Exil war irgendwann zu Ende, viele Deportierte kehrten zurück und es wurde ein neuer Tempel gebaut. Die Hoffnung auf einen gerechten Friedenskönig blühte auf. Jahrhunderte später wurde er in einem Stall in Bethlehem geboren. Jesus hat auf seine Weise weitergeführt, was Hesekiel seinem Volk gesagt hat. Er hat wie Hesekiel zur Umkehr aufgerufen, zum Umdenken und Neudenken des eigenen Lebens. Denke von dir als von einem Kind Gottes. Denke von Gott wie von einem liebevollen Vater, der seinem verlorenen Sohn entgegenläuft. Jesus hat sogar Menschen einen Neubeginn zugetraut, die Religionsbehörde exkommuniziert hat. Prostituierten, Zöllnern, gewohnheitsmäßigen Sündern. Mit ihnen hat Jesus festlich gegessen als Zeichen dafür, dass sie an der ewigen Gemeinschaft mit Gott teilnehmen dürfen. Heute sind wir gefragt. Wollen wir uns darauf einlassen, das ewige Schuldzuschieben sein zu lassen, Gottes Geist in unser Herz hineinlassen und uns von ihm bezeugen lassen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, wie Paulus es im Römerbrief schreibt? Dann nehmen wir doch das Abendmahl heute als Zeichen des Neubeginns. Als Zeichen dafür, dass Gott uns sagen will, du bist nicht festgelegt auf das, was immer so war, was andere dir mitgegeben haben oder was du dir selber angewöhnt hast. Er traut dir zu, Verantwortung zu übernehmen, alte Zöpfe abzuschneiden, neuen Wein in neue Schläuche zu füllen und ein Fest der Freude des Lebens mit ihm zu feiern. Deine Zukunft ist nicht festgelegt. Du kannst sie aktiv selber gestalten und zum Guten wenden mit seiner Hilfe. Amen.